Die Donroe-Doktrin. Wie überlebt Europa in der Welt der nackten Machtpolitik? Das neue Jahr war keine Woche alt, da fuhrwerkte Donald Trump schon wieder durch die Weltpolitik. Der amerikanische Präsident ließ das Staatsoberhaupt eines souveränen Staates entführen und drohte anschließend einem anderen souveränen Staat, diesmal einem NATO-Verbündeten, damit, ihm einen Teil seines Staatsgebiets wegzunehmen, notfalls mit Gewalt. Was das für den Rest der Welt, insbesondere für Europa, bedeutet, dazu jetzt ein Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff. Der Otto-Wolf-Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist ausgewiesener Kenner der USA und der transatlantischen Außen- und Sicherheitspolitik. Guten Tag, Herr Kleine-Brockhoff.
Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kleine-Brockhoff, ein Staat, der andere Nationen bedroht, der sich aggressiv und unberechenbar verhält und der das Völkerrecht nicht achtet, das entspricht in etwa der Definition eines Rogue State. Hat Donald Trump Amerika in einen Schurkenstaat verwandelt?
Ja, er hat ihn in eine imperiale Macht verwandelt. Und das ist die eigentliche Überraschung dieser Amtszeit. Er hat damit begonnen in der Amtseinführungsrede, indem er diese Art des hemisphärischen Imperialismus ausgerufen hat und schon in der Amtseinführungsrede gesagt hat, dass er Amerika größer zurücklassen möchte, als er es gefunden hat. Und das war eigentlich die zweite Zeitenwende für uns, denn mit einem imperialen Amerika hatten wir, glaube ich, nicht gerechnet, hatten allem Möglichen mit einer zweiten Amtszeit gerechnet, aber imperial war jetzt nicht auf meinem Spickzettel.
Hat Trump überhaupt eine Vorstellung davon, wie die Welt künftig aussehen soll? Also was ist eigentlich sein Ziel und was ist seine Strategie, um dieses Ziel zu erreichen?
Ich glaube, er hat eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob er eine Strategie hat. Das wäre jetzt ein weitgehender Begriff. Aber es ist auch nicht so, wie viele gerne interpretieren, die sagen, da ist der Letzte, der rauskommt, hat seine Stimme und das macht er dann. Er hat natürlich einen breiten Flexibilitätsraum, in dem er politische Kompromisse schließt. Und das missverstehen wir oft, als dass er keine Vorstellungen hätte, dass er hin und her getrieben wäre. Er hat sehr wohl Vorstellungen. Seine Vorstellungen, und das sehen wir in der nationalen Sicherheitsstrategie, die im Ende des vergangenen Jahres verabschiedet wurde und eigentlich so ein Best-of-Donald-Trump-Medley ist, und natürlich in der Venezuela-Aktion, dass sein Ziel eine Art Großmachtwelt ist, die mit Einflusssphären ausgestattet ist. Im Moment reden wir dann von einem Dreigestirn aus drei Großmächten, die Kontrolle über die jeweiligen Umfelder ausüben. Und das ist ja auch nach alter Theorie der Großmachtbalance die Vorstellung, dass die Großen entscheiden und die Kleinen machen, was sie müssen.
Und in diesem Fall wären das neben Trump, Xi und Putin.
Genau, und alle anderen sind auf der anderen Seite dieser Gleichung. Aber darin soll der friedenssichernde Charakter liegen, dass diese Großen sich abstimmen und nicht streiten. Die weltgeschichtliche Erfahrung zeigt allerdings, dass sie sich meistens über die Gebiete an der Peripherie dann doch streiten. Und die Konstellation mit drei Großmächten ist natürlich schon inhärent instabil. Also in der Weltgeschichte strebt es immer auf Hegemonialkräfte zu. Und wir werden also eine machtbasierte Ordnung, basierend auf Großmächten und ein Hedging, ein Versuch, sich rauszuwinden oder sich anzupassen, der wesentlichen anderen Mächte, auch kleinen Staaten der Welt sehen, die unter dem Joch oder im Abseits dieses Dreigestirns leben werden. Das ist der Versuch, diese Weltordnung aufzubauen. Sie hat historische Vorbilder. Sie ist nicht dem Kopf von Donald Trump entsprungen. Sie ist nur etwas, was wir zu überwunden zu haben glaubten und deren Folgen, die in starkem Nationalismus von Großmächten liegen, wir glauben schon gesehen zu haben und nicht unbedingt für erstrebenswert halten in diesem Land.
Wir, also die Europäer, ist es nicht eher so, dass wir uns blind gestellt haben und dieses Erschrecken darüber, dass die USA jetzt ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen wollen, dass sie die Welt auch so ordnen wollen, ja, dreiteilen wollen quasi. Kann man den USA eigentlich so ein Verhalten vorwerfen, wenn man ihnen ein halbes Jahrhundert lang die Aufgabe überlassen hat und ja auch gerne überlassen hat, die freie Welt zu führen und zu verteidigen.
Ihre Frage ist, glaube ich, völlig richtig gestellt, dass wir die Alliierten in diesem System über diese ganzen Jahre gewesen sind, haben auch einen Beitrag dazu geleistet, nämlich indem wir etwas geschaffen haben, was man Collective Action Dilemma auf Englisch nennt. Also jede Allianz und jede Verbindung braucht Beiträge von allen, damit sie funktioniert. Und wir haben uns versucht, aus diesen Beiträgen rauszustehlen und haben dieses Unwohlsein mit dieser Ordnung in den Vereinigten Staaten mit bewirkt. Und das über Jahre, fast Jahrzehnte. Also wir können uns ein wenig an die eigene Nase packen, obwohl es, glaube ich, man auch das überbewerten würde, wenn man das nur als Reiz und Reaktion sehen würde und uns dafür verantwortlich machen würde, was dort in den USA jetzt geschieht. Sicher, wir haben uns blind und taub gestellt gegenüber den Wünschen der Amerikaner, ein gleicheres Lastenverteilungssystem innerhalb der NATO zu haben. Das bleibt der große historische Fehler der Bundesrepublik, aber er ist nicht gleichbedeutend mit sozusagen dem völligen Auslöser dieser doch in eine stark aggressive und nationale Richtung ausschlagenden Trump-Regimes.
Nun haben Sie vorhin schon die neue nationale Sicherheitsstrategie vom Dezember genannt, in der Trump seine Vorstellungen von der hegemonialen Ordnung der Welt skizziert hat. Und klar ist auch, dass die Europäer nicht mehr unbedingt die Verbündeten sind. Wankt das transatlantische Bündnis jetzt oder ist es im Grunde schon tot?
Ja, das ist im Auge des Betrachters, aber natürlich wankt es. Man hat sich ja gefragt, als man diese Strategie gelesen hat, wie kommt er dazu, an die erste Stelle die westliche Hemisphäre zu machen? Haben die nicht aufgepasst? Die große Veränderung der Welt und die große Wachstumszentrum der Welt und Machtzuwachs ist Ostasien. Der große Krieg unserer Zeit wird in Europa geführt. Und warum ist da die westliche Hemisphäre an erster Stelle? Naja, sie ist deshalb dort an erster Stelle, weil in der Vorstellung von Einflusszonen, im Denken von Einflusszonen, muss eine Großmacht zuerst seine eigene Einflusszone konsolidieren, bevor es mit anderen überhaupt in Verhandlungen eintritt. Und das ist genau das, was wir sehen. Marco Rubio hat mit zur Begründung des Venezuela-Abenteuers ja gesagt, wir wollen doch nicht in unserem Kontinent andere sehen, die dort in Venezuela die Vorzüge genießen, nämlich damit meint er Öl. Und er hat in seinen jüngsten Äußerungen gegenüber der Ukraine-Frage gesagt, das ist nicht unser Krieg, er ist nicht mal auf unserem Kontinent. Also sie erleben das Umschwenken auf ein Raumdenken, wie wir es von Carl Schmitt, von Haushofer und in jüngerer Zeit aus der Bundesrepublik von Björn Höcke kennen, der von Amerika als raumfremder Macht in Europa gesprochen hat. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, bin ich erschreckt. Inzwischen ist das Staatspolitik in den Vereinigten Staaten.
Zu diesem Denken gehört auch die wiederholte Drohung, Grönland zu annektieren, notfalls mit Gewalt. Halten Sie das eigentlich für möglich, dass die USA unter Trump diese Drohung wahrmacht?
Ja, möglich, klar, möglich. Also militärisch, Stephen Miller, der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus, hat gesagt, wer will uns denn militärisch davon zurückhalten? Möglich ist das. Ob es sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, die dänische Ministerpräsidentin hat die gravierenden Auswirkungen, die das haben würde, vor wenigen Tagen skizziert. Sie hat nämlich gesagt, es ist das Ende einer Kooperation und es würde auch das Ende der NATO bedeuten. Und die Regierungschef von diversen europäischen Staaten und Kanadas an dieser Frage ja nun auch eine rote Linie gezogen, dass dieses völlig inakzeptabel wäre. Man muss sich dieses Denken, was darin zum Ausdruck kommt, noch mal ein bisschen klarer vor Augen führen. Was könnten die Vereinigten Staaten dort in Grönland wollen? Sie könnten Überflugsrechte, Stationierungsrechte, Nachrichtendienstliche, sie könnten Erze, sie könnten Durchfahrtsbeschränkungen für andere suchen. Das sind so ungefähr die Dinge, die man dort suchen könnte. Alle diese Dinge könnten sie auf Basis des dänisch-amerikanischen Vertrages von 1951 und des Washingtoner Vertrages über die NATO von 1949 55 erreichen? Und diese Frage hat die New York Times dem Präsidenten in dem großen Gespräch im Oval Office durch David Sanger gestellt. Und der Präsident hat gesagt, das sei eine psychologische Frage. Man müsse das besitzen. Also, ihm reicht es nicht aus, dass in einer Allianz all diese Fragen klärbar sind und Dänemark und auch die Grönländer dem gar nicht entgegenstehen würden. Aber es geht hier nicht um Allianzdenken, sondern es geht um nationales Denken, um den Besitz von Territorium und den Besitz von Hemisphären. Das ist übrigens eine Kleinigkeit. Derjenige, der für Grönland zuständig ist im Nationalen Sicherheitsrat der USA, hat gewechselt. Es ist jetzt derjenige, der für die westliche Hemisphäre zuständig ist. Vorher war es der für Europa zuständig. Es sind solche Kleinigkeiten, die darauf hindeuten, wohin diese Reise gehen wird. Ich finde es richtig, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs hier eine rote Linie gezogen haben.
Eine rote Linie in Form einer Erklärung, aber reicht das, um Stärke gegenüber Trump zu zeigen? Und Stärke ist ja offenbar das, was er respektiert.
Naja, unsere Stärke ist ja nicht militärisch, das haben wir ja über Jahrzehnte abgeschafft, sondern
die dann können wir Trump auch nicht mehr beeindrucken.
Nein, das ist in der Tat so und deswegen ist die Selbststärkung unserer europäischen Staaten ein Teil des Programms, das jetzt notwendig ist in einer Welt, wie sie sich jetzt andeutet. Also man kann ihn davon nicht zurückhalten, wenn er das gerne möchte. Was jetzt zu tun ist, ist auf die kooperativen Wege hinzuweisen und sie zu betreiben, die innerhalb des bilateralen Vertrages und innerhalb des NATO-Vertrages möglich sind, um die Sicherheitsfragen, die Trump übrigens zu Recht, was das Nordmeer betrifft, aufwirft, zu klären. Meine dunkelste Vision über Grönland ist, dass er Grönland deshalb unbedingt haben möchte, weil wenn sich amerikanische Truppen aus Europa zurückzögen, wäre das die bessere Art für ihn, den Nordatlantik ohne Basis auf der Gegenküste in Europa den Nordatlantik zu kontrollieren. Das könnte ein Gedanke im Hintersinn sein. Das ist aber nur eine Vermutung, die zu meinen nächtlichen Dunkelsten zählt.
Ja, und zwar wahrscheinlich deswegen, weil ein solcher Rückzug dann Wasser auf den Mühlen buchstäblich eines putinschen Russland wäre. Friedrich Merz übrigens, der diese Erklärung zu Grönland auch vehement vertreten hat, der reagierte ziemlich verdruckst auf die Entführung von Nicolas Maduro, also des Präsidenten von Venezuela, am vergangenen Wochenende. Die Lage sei komplex, dabei war das ein offener Völkerrechtsbruch. Warum hat er da keine deutlichen Worte gefunden?
Also in der Zwischenzeit hat die Bundesregierung durch ihren Sprecher, auch durch andere Vertreter, diese Äußerung relativiert. Sie sind da nochmal in sich gegangen. Denn in der Tat war die, was mancher so bezeichnet hat, eher unglücklich, weil die Lage ist nicht komplex, sondern klar. Aber daraus spricht das Bemühen der Bundesregierung seit dem Amtsantritt von Donald Trump, die Amerikaner irgendwie an Bord zu halten. Denn mit der doppelten Bedrohung eines von der Fahne gehenden amerikanischen Verbündeten und einer neoimperialen russischen Macht, die sich im Krieg befindet und aus eigener Wahrnehmung sich ja mit dem Westen und nicht mit der Ukraine im Krieg befindet, dass man hier Kooperation und Zeit zu erkaufen versucht, ist ja nur vernünftig und nur zu verständlich. Im Grunde, das haben wir einen Bundeskanzler für diese Aufgabe ja angestellt als Bevölkerung.
Ohne die USA keine Chance auf Frieden in der Ukraine. Das ist das Dilemma.
Ich glaube, das ist durch das Venezuela-Abenteuer der Amerikaner schwieriger geworden ist in der Ukraine. Erstens, die Russen haben ja sich über den Völkerrechtsbruch der USA beschwert. Das finde ich konsequent. Von Völkerrechtsbrüchen verstehen die Russen was. Das sind aber Krokodilstränen. Und das, was wir dort erleben, ist eine sehr moderate russische Reaktion, weil sie nämlich genau wissen, dass die Legitimationsbasis ihrer eigenen territorialen Arrondierung nach diesem Prinzip der Einflusssphären eine bessere Argumentations- und eine bessere Legitimationsbasis gefunden hat durch das, was Trump in Venezuela getan hat. Also es gibt ja in Moskau offen die Diskussion darüber, sollen wir nicht unseren Einfluss in Venezuela, sollen wir nicht Venezuela gegen die Ukraine tauschen? Das ist ja eine offene Diskussion. Und ich erinnere nur daran an einen Tweet, an den Donald Trump vor einiger Zeit abgegeben hat, wo er dem Sinne nach geschrieben hat, was für Russland die Krim ist, für uns Grönland. Also wir könnten geradezu sagen, Grönland ist Krim 2.0. Also das ist alles in seinem Kopf. Er hat es sogar schon aufgeschrieben und wir erleben das Playbook dieses Territorialdenkens vor uns.
Also eine Chance, dass Trump dann auch nur einen Waffenstillstand in der Ukraine durchsetzt, die ist gering.
Ja, also bisher ist ja derjenige, der sich jedem Waffenstillstand widersetzt, Wladimir Putin. Und wir müssen, glaube ich, mitdenken, dass der Weltordnungsversuch, denn das ist es, was wir im Moment erleben von Donald Trump, ja im Grunde eine Einmannnummer ist. Er versucht mit seinen Mitteln, und die sind militärisch unterfüttert, eine Ordnung umzustülpen. Ich kann mir aber zwei Gründe vorstellen, warum er damit scheitern könnte. Der eine heißt Wladimir Putin. Er hat bisher, weil er selber ein Nationalist ist, weil er selber ein Neoimperialist ist, weil er ein Maximalist ist, nicht andeutungsweise zur Kenntnis gegeben, dass er die staatsmännische Größe haben könnte, irgendwann zu sagen, ich habe jetzt so viel gekriegt von diesem Donald Trump, dass das heim sich jetzt mal ein und lass es gut sein fürs Erste. Diese Größe hat Putin nicht andeutungsweise, sondern er bleibt weiter auf maximalistischer Linie. Das beeindruckt Trump einerseits, weil er da einen Bruder im Geiste hat, aber andererseits behindert es seinen Versuch. Es geht ja in der Ukraine aus Trumps Sicht nicht um einen Friedensschluss, sondern das Ziel ist das Rapprochement mit Russland und das Mittel dazu ist ein Siegfriede in der Ukraine. Das ist das Ziel, das hier verfolgt wird. Und bisher spielt Putin einfach nicht mit. Und das ist das Problem dieses Großmachtspiels. Die müssen sich dann einigen. Und an Konfliktpunkten tun sie das oft nicht. Und deswegen wirkt das konfliktverschärfend, nicht konfliktreduzierend.
Herr Kleine-Brockhoff, Sie haben jetzt dargestellt, dass Trump an Putin scheitern könnte. Ist das der einzige Grund?
Nein, Gottlob, ist es nicht der einzige Grund, denn es ist völlig unklar, ob die amerikanische Bevölkerung dieses Programm, dieses Imperialprogramm eigentlich mitträgt. Donald Trump ist damit im Wahlkampf jedenfalls nicht aufgetreten. Er ist als Friedensfürst vor die amerikanische Bevölkerung gestellt. Und nun spaltet oder jedenfalls diskutiert seine eigene konservative, populistische Bewegung schon darüber, ob eigentlich mit den Friedensvorstellungen das, was wir jetzt erleben, das Imperiale eigentlich zu vereinbaren ist. Und dann gibt es ja noch die anderen 50% Amerika. Es wird ja hier geradezu die kulturelle DNA Amerikas soll doch von Donald Trump verändert sein. Wenn Sie sich angucken, wir haben Jahrzehnte von Spielfilmen aus Hollywood gesehen, in denen Amerika der Gute ist, dem Underdog hilft, das amerikanische Selbstbild in dieser Hilfe für den Kleinen, in der Hilfe für die Freiheitssuchenden sieht und jetzt erkennen muss, dass es in Venezuela um Öl, aber nicht um Freiheit geht, dass es die Verbindung Donald Trumps mit Diktatoren aller Art, dass wir eine Mafia-staatsähnliche Gebilde haben. Sind wir eigentlich sicher, dass die amerikanische Bevölkerung dies auf längere Sicht mitspielen wird? Sind wir eigentlich sicher, dass es dort darüber nicht einen Backlash geben wird? Also, wir müssen uns einstellen darauf, dass dies lange dauern könnte, dass dieses Konsequenzen von uns erfordert, aber gleichzeitig das liberale Amerika aufzugeben, können wir uns als kleines liberal-demokratisches Land ja gar nicht erlauben. Wir müssen doch hoffen und wir müssen die Daumen drücken, wir müssen etwas dafür tun, damit auch ein liberaler Backlash in Amerika möglich ist. Und liberal, damit meine ich nicht die Demokratische Partei, sondern das Wertesystem, das dahinter steht und das nirgendwo tief verankert ist in unseren westlichen Ländern wie in Amerika.
Sollten wir angesichts der Ordnung der Welt durch Trump jetzt eigentlich an der regelbasierten Weltordnung festhalten? Oder sollen wir auch sozusagen die Sprache der Macht lernen?
Ich glaube, dass man beides tun muss. Ich habe noch mal nachgelesen, einen der großen liberalen Schriftsteller, John Stuart Mill, der im vergangenen Jahrhundert ein Essay geschrieben über die Nicht-Intervention. Und da wird einem klar, wenn man das liest, dass es damals nur zwei liberale Mächte, und das eine war sogar noch ein Imperium, Großbritannien und die Vereinigten Staaten, gab. Und wie stark die Notwendigkeit, sich an Normen, nämlich der Norm der Nicht-Intervention und der Norm der territorialen Integrität festzuhalten, dadurch gewesen ist. Wir erleben doch jetzt eine Zeit, wo die liberale Demokratie so langsam zum Minderheitenprogramm auf der Welt gibt. Und da können wir gar nichts anders tun, als auf den Normen, vielleicht nicht auf allen, aber doch auf den wesentlichen Normen zu beharren. Wir könnten uns gar nicht erlauben, nicht auf ihnen zu beharren. Gleichzeitig kann die Sprache der Macht nur mitsprechen, wer selber welche hat. Und wir haben sowohl ökonomische Macht, da schwächeln wir, und militärische haben wir gezielt abgeschafft. Also die Selbststärkung in einem liberalen Sinne ist am Ende kein nationales, sondern ein liberales Programm, mit dem wir zusammen mit anderen diese Normen versuchen können, überleben zu lassen.
Das heißt also, die europäische Verteidigungsfähigkeit ausbauen?
Zunächst mal glaube ich, dass das über die Nationalstaaten gehen wird. Wir werden müssen Europa immer im Sinn halten, aber wir können auf Europa nicht warten. Europa hat im vergangenen Jahr zu dieser Krise zweierlei beigetragen. Es hat nicht geschafft, das Mercosur-Abkommen zu unterzeichnen, und es hat nicht geschafft, die russischen Staatsvermögen zu beschlagnahmen. Das wären zwei strategische Gamechanger gewesen. Wir erleben Europa immer als unsere großen Hoffnungskontinent, von dem wir mantrahaft beschwören, dass man sich jetzt aber zusammenreißen, jetzt aber einigen, jetzt aber vorwärts gehen könne. Das tun wir aber immer nur in Trippelschritten aufgrund der europäischen Zerstrittenheit. Wir sind jetzt in einer Lage, wo wir als Bundesrepublik die Mittel in die Hand genommen haben und nun weitere Strukturveränderungen betreiben müssen, um eine Selbststärkung in Gang zu setzen. Diese sollten wir aber eben nicht in einem nationalen oder nationalistischen Sinne betreiben, sondern mit in einem liberalen Sinne. Ich sage liberal, nicht europäisch, denn ich weiß nicht, wer Frankreich im nächsten Jahr regiert und wer im übernächsten Jahr Polen regiert. Also Europa als Kontinent ist nicht die Hoffnung, sondern Europa als liberales Normengebäude darf eine Hoffnung sein, und darauf sollten wir zielen und Verbindungen und Allianzen in diesem Sinne suchen und selber unsere Hausaufgaben machen.
Herr Kleine-Brockhoff, dann zum Schluss unseres Gesprächs die Frage: Wie überlebt Europa in der Welt der nackten Machtpolitik?
Ja, es gibt ja den schönen Satz, dass die Europäer Vegetarier unter lauter Karnivoren sind. Ich glaube, dass sich das natürlich ändert. Alle werden verteidigungs- und abschreckungsfähig sein müssen, damit sie nicht erpressbar sind. Wir müssen ja in einem Land leben, in dem, zumindest kann ich das von mir sagen, ich möchte, dass meine Tochter in einem Land lebt, in dem der Bundeskanzler und die Bundesregierung nicht erpressbar sind, auch wenn wir uns eine zu schöne Welt vorgestellt hatten, in der das nicht notwendig ist. Und wir werden den Internationalismus internationaler Kooperation nur machtbasiert verfolgen können und nicht als Ersatz von Macht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht multilateral und normenorientiert sein werden. Im Grunde ist die Anschaffung von Machtmitteln die Voraussetzung für diese Art von internationaler Kooperation. Denn sonst gehen wir in einer Welt der Großmächte, sind wir Objekt von Politik und nicht Subjekt von Politik.
Vielen Dank, Herr Kleine-Brockhoff. Das Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff, Otto Wolf, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.